Liebe Freunde des Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege. Mein Name ist Andreas Jungblut, ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, Pflegewirt und Pflegewissenschaftler aus Brachbach in Rheinland-Pfalz und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem aktuellen Audio-Podcast zum Thema Schmerzmanagement und Schmerztherapie, eine interprofessionelle Betrachtung. Als Co-Moderatorin darf ich Frau Martina Bauer, Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie, Master of Arts in Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen begrüßen. Sie leitet die Weiterbildungsstätte Stiftung St. Marienhospital in Lünen. Liebe Martina, ich heiße dich herzlich willkommen.
Ja, lieber Andreas, ich heiße dich auch herzlich willkommen. Vor allen Dingen freue ich mich auf unsere beiden Gäste.
Ja, du sagst es, wir begrüßen zwei Gäste in dieser Folge des Bremer Wortboten. Das sind zum einen Irma Lagnas. Sie ist Professorin am Institut für Pflegewissenschaft und Pflegepraxis an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Neben der Beteiligung an zahlreichen Projekten und Veröffentlichungen zum pflegerischen Schmerzmanagement war sie Mitglied der Expertengruppe zur Entwicklung des Expertenstandards Schmerzmanagement in der Pflege. Liebe Irmela, herzlich willkommen zu unserem heutigen Austausch.
Lieber Andreas, liebe Martina, ganz herzlichen Dank für die Einladung und Vorstellung und ich freue mich auch sehr auf den Austausch zu dem wichtigen Versorgungsaspekt, den wir heute diskutieren.
Neben Irmela Knass wird Esther Pogatzki-Zahn unseren Podcast bereichern. Sie ist Universitätsprofessorin und Oberärztin an der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Münster. Dort leitet sie den Schmerzdienst und die Forschungsgruppe Translationale Schmerzforschung. Neben zahlreichen Veröffentlichungen und Projekten im Themenbereich Schmerz leitet sie den Bereich akute Schmerztherapie im Rahmen der Zusatzweiterbildung Spezielle Schmerztherapie am UKM. Sie war die Koordinatorin bei der Aktualisierung der S3-Leitlinie zur Behandlung akuter, perioperativer und posttraumatischer Schmerzen. Liebe Esther, auch dir herzlichen Dank für dein Kommen. Wir sind gespannt auf den Austausch mit dir.
Lieber Andreas, liebe Martina, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich vor allem auch darüber, dass wir hier interdisziplinär diskutieren. Und deswegen freue ich mich sehr, Irmela, dass wir beide hier heute zusammen sitzen und Frage und Antworten stehen. Und ich glaube, es wird ein sehr interessantes Gespräch werden. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir freuen uns, hier zwei Gäste mit euch beiden Kolleginnen gewinnen zu können, die nicht nur im Bereich der Wissenschaft und Forschung ihre Expertise untereinander austauschen und hier einbringen können. Darüber hinaus seid ihr ebenso mit der Aus- und Weiterbildung und dem Heranführen von Kolleginnen und Kollegen an die Thematik befasst und mit dem Übertragen wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Doch beginnen wir erst einmal mit der Entwicklung. Liebe Irmela, wie läuft eigentlich die Entwicklung eines Expertenstandards genau ab und worauf kommt es dabei an?
Ja, lieber Andreas, danke für die Frage. Ich versuche es kurz zu halten, sag ich mal. Also zunächst erstmal, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege schreibt die Expertenstandards aus. Also es gibt neben dem Schmerz ja auch noch weitere Expertenstandards, noch fokussiert hier drauf, wird die Bewerbung sozusagen ausgewiesen und leitet dann sozusagen wissenschaftliche, also bringt dann sozusagen die Zusammenstellung der wissenschaftlichen Leitung und der Expertenarbeitsgruppe. Das heißt, die Expertinnen bringen praktische wie wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Pflege mit und zum Teil sind auch Personen aus anderen Berufen eingebunden. Das heißt zum Beispiel bei der letzten Aktualisierung waren zum Beispiel eine Physiotherapeutin mit anwesend in der Expertenarbeitsgruppe und was auf jeden Fall in jeder Expertenarbeitsgruppe dabei ist, ist eine Vertreterin, ein Vertreter für die Patientinnen oder Patienten. Die Expertenarbeitsgruppe tagt mehrfach im Rahmen eines gesetzten Zeitraumes und synthetisiert relevante Erkenntnisse auf einer vorab aktualisierten systematischen Literaturarbeit. Und dieser Diskurs sozusagen der Inhalte der neuen Erkenntnisse bringt dann sozusagen Empfehlungen hervor, die entlang des Pflegeprozesses abgebildet werden. Das heißt, die Erkenntnisse zu den einzelnen Expertenstandardebenen sind Prozessebenen des Pflegeprozesses und werden zudem dann noch vorgestellt in Strukturen, die notwendig sind, um das pflegerische Schmerzmanagement hervorzubringen und eben auch, um Prozesse als auch Ergebnisse für die jeweiligen Ebenen darzustellen.
Irmela, du hast da gerade was ganz Interessantes gesagt, als du vorgestellt hast, wer in der Expertengruppe ist, nämlich, dass es nicht nur inter, intra und multiprofessionell ist, sondern du hast ja auch gesagt, dass eine Physiotherapeutin mit daran gearbeitet hat. Hat das die Gruppe bereichert?
In jedem Fall, weil die enge interprofessionelle Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten gerade in der Pflege bei Schmerzsituationen im klinischen Setting und zunehmend natürlich auch in anderen Bereichen von hoher Relevanz ist. Es braucht einfach Abstimmung im Rahmen des Schmerzmanagements, im Rahmen der Schmerztherapie, um, ich sag mal, prozedurenbezogene Schmerzepisoden zu vermeiden, würde ich mal sagen. Also ja, auf jeden Fall, es war eine Bereicherung, aber eine gegenseitige Bereicherung, weil das Verständnis für die Aufgabenbereiche sowohl Pflege als auch Physiotherapie, zumindest in der Expertenarbeitsgruppe, dann ja natürlich auch nochmal sehr deutlich geworden ist.
Dann hänge ich ja dran. Ich glaube, ihr seid der erste Expertenstandard, wo Patientenberater oder Beraterinnen mitgearbeitet haben. Wie war da die Zusammenarbeit?
Selbiges, es hat für viele Momente nochmal eine Klarheit gebracht, dass die aus professioneller Sicht und der Evidenz aus der Literatur Aspekte hervorgekommen sind, die aus Patientensicht gar nicht so relevant waren. Also zum Beispiel haben wir viel dazu gesprochen, wie Information, Schulung und Beratung stattfinden können. Und da sozusagen haben wir natürlich umfänglich Material zusammengestellt und dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Patientinnen gesagt haben, naja, wir wollen es aber manchmal viel, viel einfacher berichtet bekommen oder viel, viel einfacher begleitet werden. Und da haben wir dann sozusagen auch das entsprechend berücksichtigt.
Eine wichtige Erkenntnis also.
Jawohl. Gut, ich würde dann aber nochmal kurz den Prozess zu Ende führen. Das heißt, ich war stehen geblieben bei den Schritten des Pflegeprozesses und der Darstellung in Struktur, Prozess und Ergebnisse. Und der finale Schritt eigentlich für die Expertenstandards ist immer, dass die konsentierten Empfehlungen, die die Expertenarbeitsgruppe erstellt hat, dann sozusagen in eine ausführliche Kommentierung je Expertenstandardebene erfährt. Und sowohl der Expertenstandard als tabellarische Darstellung und die Kommentierung sowie die aktuelle Literaturarbeit gehen dann in ein Konsensusverfahren, wo die Fachöffentlichkeit explizit angesprochen wird, eingeladen wird, sich diese Unterlagen anzuschauen und entsprechend Eingaben zu machen, die dann berücksichtigt werden bei der finalen Konsensuskonferenz, bevor der Expertenstandard dann verabschiedet wird. Sodass nicht nur Expertenarbeitsgruppe ihre Erkenntnisse diskutiert haben oder die Erkenntnisse diskutiert haben, sondern auch die Fachöffentlichkeit hier ganz explizit Eingaben machen kann. Und diese, und das greife ich schon mal vor, diese sind nicht nur aus der Pflege, sondern eben auch hier aus der Humanmedizin, Psychologie, Physiotherapie. Also da ist die breite Fachöffentlichkeit gebeten, sich daran zu beteiligen. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten, lieber Andreas.
Ja, vielen Dank, Irmela.
Liebe Esther, wie ist das im Vergleich dazu, was Irmela berichtet hat, bei dem Ablauf oder der Entwicklung der S3-Leitlinie? Worauf kommt es dabei an?
Ja, vielen Dank. Also die S3-Leitlinie Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen wurde vor anderthalb Jahren fertiggestellt, beziehungsweise die Aktualisierung dieser Leitlinie. Die Leitlinie war über 15 Jahren quasi nicht abgelaufen, aber damals dann 15 Jahre vorher erstellt. Und man kann sich vorstellen, dass in den 15 Jahren, in denen man diese Leitlinie zum einen nutzen konnte, 7 Jahre lang mit einer kleinen Verlängerung noch und dann leider eben nicht mehr nutzen konnte, weil sie dann in den letzten Jahren abgelaufen war. Zu Recht tatsächlich, weil man eben nicht mehr die Evidenzen hatte, hat sich dann eine große Arbeitsgruppe unter der Leitung von Winfried Meissner und mir in quasi 2 Jahren mit kleiner Vorarbeit vorab, die wunderbar von Herrn Koppert geleistet worden ist, eine wirklich großartige Zusammenstellung von fast 200 Empfehlungen erstellen können. Eine S3-Leitlinie ist die Leitlinie, die über die AWMF mit höchster Evidenz erstellt wird. Ja, das ist ein wirklich hoher Level. Das heißt, wir versuchen in solchen Leitlinien, die es ja mittlerweile wirklich auch viele gibt, die Evidenz zusammenzutragen über systematische Literaturrecherche, die es gibt zu bestimmten Fragestellungen zu diesen Themen. Wir haben in dieser Aktualisierung zum einen PICO-Fragen erstellt. Das heißt, man trägt die Fragen zusammen, die aus aktueller Sicht ganz besonders relevant sind für die klinische Praxis und versucht, die zu beantworten. Und wenn da noch Valenzen sind, versucht man weitere Fragen ebenfalls zum Teil evidenzbasiert so weit wie möglich zu bearbeiten und beantworten. Ja, und das haben wir in dieser Arbeitsgruppe. Federführend war übrigens die Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, also die DGAI, hier federführend und hat den Prozess wunderbar unterstützt. Was tatsächlich wichtig war, und das, Irmela, hattest du ja auch schon ähnlich für euren Expertenstandard gesagt, hier kann man vielleicht noch mal ein ganz klein wenig mehr in die Breite gehen. Wir hatten eine Vielzahl von verschiedenen Fachgesellschaften und eben auch Pflegende, Physiotherapeuten, Mediziner aus dem Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik bis hin zur Abhängigkeitsspezialisten dafür. Wir hatten also eine Vielzahl von Experten, die hier sowohl als Delegierte mitgearbeitet, abgestimmt und aber auch wirklich Evidenz zusammengetragen und die Empfehlungen formuliert haben. Ja, das Ganze ist dann 2021, 22, so an der Grenze, Übergang, eben auch dann nochmal konsultiert worden, unter anderem auch von Patientenvertretern, und ist dann nach einigen Adaptierungen eben veröffentlicht und jetzt zur Nutzung freigegeben worden.
Ja, vielen Dank an euch beide für diese Ausführungen zum Werden eines Pflegestandards oder einer Leitlinie. Was uns natürlich interessiert und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, wie läuft das dann? Ihr habt viel über Zusammenarbeit mit weiteren Berufsgruppen, eng natürlich Ärzte, Pflege gesprochen, darüber hinaus, aber auch Patienten mit einbezogen. Ich möchte mal gezielt auf das Verhältnis der Zusammenarbeit Ärzte-Team, Pflegeteam kommen. Und da interessiert mich die Frage, wie läuft denn das dann beim Einsatz der Pflegestandards und der Leitlinien ab? Wie sieht die Kooperation zwischen Pflege und Ärztinnen und Ärzten denn dort aus? Und vielleicht, liebe Irmela, magst du beginnen?
Sehr gerne. Zunächst einmal, wenn ich das jetzt mit Fokus auf den Expertenstandard sehe, ist es so, dass der natürlich in Einrichtungen in ein internes Qualitätsmanagement geht und dort umgesetzt wird, ne? In hausinterne Standard und Leitlinien. Nichtsdestotrotz ist die Kenntnis, und da glaube ich, Esther, stimmst du mir voll und ganz zu, dass viele Inhalte im Expertenstandard denen der S3-Leitlinie einfach auch ähnlich sind oder gar sozusagen ident sind, muss man sagen, in vielen Aspekten, so dass man ein gemeinsames interprofessionelles Schmerzmanagement auch in den einzelnen Versorgungsbereichen entwickeln kann. Und die Zusammenarbeit, idealerweise würde ich sagen, passiert in Arbeitsgruppen, in interprofessionellen Arbeitsgruppen, in denen sowohl pflegende Ärzte, Physiotherapeuten zusammenkommen, um die unterschiedlichen Perspektiven aus diesen unterschiedlichen Leitlinien, die ja von vielen, ne, Fachgesellschaften erstellt werden, zu betrachten und dann in ein hauseigenes, hausinternes sozusagen Versorgungsstruktur zu gießen. Ne? Also das heißt, welche Assessments nehmen wir, ne, so würde ich das jetzt mal sagen, für die Schmerzerfassung? Was sozusagen sind Verfahrensanweisungen oder Regelungen, die für die Schmerztherapie zu berücksichtigen sind? Das sind Bereiche, die idealerweise in solchen interprofessionellen Arbeitsgruppen abgestimmt werden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Häuser oder Einrichtungen, in denen das so ideal nicht stattfindet. Und dann finden die Abstimmungen zumeist auf den Abteilungen statt, also in der direkten Interaktion. Ist da, siehst du das auch so? Also ich nehme es so wahr, dass dann das in dem Gespräch auf der Abteilung stattfindet, ob nur Chirurgie, Innere, Intensiv, welche Assessment genutzt werden, welche Schmerztherapie gemacht wird, dann ist ein hoher interkollegialer Austausch notwendig, so würde ich es mal sagen.
Weil du mich jetzt angesprochen hast, vielleicht kann ich da einmal ganz direkt drauf antworten. Ich sehe das grundsätzlich auch so, Irmela. Ich glaube nur, dass eine Klinik, wenn sie sich mit Schmerzen beschäftigt, tatsächlich ein Leitbild in ihrer Klinikstruktur schon haben sollte, das klarstellt, dass Schmerz ein wesentlicher Aspekt ist, den alle Berufsgruppen in der Klinik auch mitverfolgen und nachfolgen sollten. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn eine kleine Gruppe, egal ob sie interdisziplinär ist oder nicht, sich in einer Klinik zusammensetzt. Und ich weiß, dass du das auch gar nicht so gemeint hast, Irmela, und auch noch nicht mal gesagt hast. Ich will das nur noch mal pointiert hervorheben. Es bedarf immer engagierter Menschen an einer Klinik, das mal vorausgeschoben, die sich hinsetzen und sich dort interdisziplinär in vielen, vielen Stunden überlegen, wie denn so Leitlinien und Expertenstandards in ihrer Klinik wirklich etabliert werden können. Das ist nämlich nicht immer so einfach, weil nicht für jede Klinik alles passt und eins zu eins umgesetzt werden kann. Aber wichtig ist eben auch, dass diese Strukturen unterstützt und gefördert werden durch die gesamte Klinik. Und da nehme ich eben auch die Klinikleitung mit in die Verantwortung. Und da macht es uns glücklicherweise etwas leichter, einen GBA-Beschluss, der ja 2021, ich glaube 20 und dann 21 im Ärzteblatt nochmal sehr klar von einem Patientenvertreter, denn nur Patientenvertreter können solche GBA-Beschlüsse quasi initiieren. Unterstützt hat hier sehr stark die Deutsche Schmerzgesellschaft mit vielen Aspekten, der dann dazu geführt hat, dass die Akutschmerztherapie ein wesentlicher Aspekt ist, der in die Klinikstruktur und zwar in alle Kliniken, die operativ, sei es ambulant oder stationär operativ tätig sind, integriert werden müssen. Und das geht hin bis zu, und wir haben zwar noch keine Qualitätsindikatoren, aber bis zur quasi Identifizierung von bestimmten Faktoren, die hier wesentlich einen Einfluss haben. Und dazu gehört tatsächlich auch Interdisziplinarität. Und deswegen sind wir noch nicht so weit, wie das Antibiotika-Management und die Strukturen in Krankenhäusern, aber das Schmerzmanagement, etwas, was ja übergeordnet über viele Disziplinen und auch Abteilungen eben etabliert werden muss, ist ja zumindest schon mal auf dem Weg, auch wesentlich zu werden. Und da hast du natürlich völlig recht, wenn dann zusammengearbeitet werden muss und soll, und es muss jetzt zusammengearbeitet werden, sollten sich die Professionen hier zusammen hinsetzen, sich die Leitlinien und den Standard, den Expertenstandard nehmen und hier ausarbeiten, was für ihre Klinik passt und wie das umgesetzt werden kann.
Ja, Stichwort Zusammenarbeit. Wer von euch beiden erklärt mir denn, wenn die S3-Leitlinie und der Expertenstand in vielen Anteilen ident ist, warum wird das denn nicht eins? Warum haben wir denn zwei? Warum gibt es einen Expertenstandard? Und warum gibt es eine S3-Leitlinie?
Gewachsene Strukturen. Also das deutsche Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege weist Expertenstandards ja schon länger aus und ist sozusagen bis dato zumeist noch im Fokus der Pflege, wirklich, weil es ja um Pflegequalität geht, Qualitätsgrundlagen zu legen, um eine adäquate Versorgung zu beschreiben. Wobei jetzt die Zusammenarbeit in der AWMF interprofessionell aber schon stattfindet. Also das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft ist Mitglied in der AWMF. Und darüber werden auch zunehmend und waren auch ESTA in der Leitlinienentwicklung Delegierte aus der Pflege beteiligt, um die Inhalte aus pflegerischer Perspektive dort auch einzubinden. Also ja, es ist da und es sind halt unterschiedliche Strukturen, die einfach lange geprägt vorherrschen.
Aber ich finde die Frage berechtigt. Und ja, du sagst das, Irmela, natürlich war die Pflege mit integriert. Das war sie tatsächlich auch in der vorherigen Leitlinie schon. Da haben die Leitlinien also tatsächlich schon eine große Historie. Im Expertenstandard, ich sage das jetzt mal so provokativ, sind die Ärzte jetzt nicht so integriert, ne, Irmela?
Jein. Also in der Entwicklung, in den Expertenarbeitsgruppen nicht, das ist richtig, aber im Konsensusverfahren. Da werden sie explizit angeschrieben und da gab es auch explizit schon wirklich schriftlich ausführliche Rückmeldungen zu bestimmten Bereichen des Expertenstandards, wo insbesondere, weil der Expertenstandard sich nicht nur auf die Klinik bezieht, der bezieht sich ja auf alle Versorgungsbereiche in der Pflege, gerade da sozusagen im ambulanten Bereich für die Umsetzung des Expertenstandards auch sozusagen viele Aspekte gekommen sind, die die Umsetzung als schwierig ansehen. Ja, in der interprofessionellen Zusammenarbeit gerade auch.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich diese Diskussion in der Entwicklung der S3-Leitlinie als sehr positiv empfunden, da wir dort ja wirklich interprofessionell und ich sage jetzt mal nicht nur Pflegearzt, sondern sogar auch noch mit vielen anderen Professionen, also Physiotherapeuten und viele andere Manualtherapeuten waren alle vertreten. Ich glaube, das macht schon Sinn, dass man die mit in die Entwicklung hineinnimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, Martina, dass der Expertenstandard dadurch überholt ist. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, wir sollten, damit er auch akzeptiert wird und damit auch die Akzeptanz und das Wissen über die Inhalte, über die Profession, die diesen Standard erstellt haben, hinausgeht, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Erstellung über die Profession verteilt und diese integriert. Das halte ich schon für einen ganz wichtigen Aspekt.
Dann kommen wir jetzt von der Entwicklung auf die Inhalte zu sprechen. Esther, was sind die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte der S3-Leitlinie zur Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischen Schmerz?
Ja, also ich habe natürlich meine Lieblingsempfehlungen und die würde ich gern, wenn ich darf, wo du mich schon so fragst, einmal ganz kurz hier skizzieren. Ich kann das jetzt nur skizzieren und ich kann wirklich nicht alle auch nicht alle wichtigen herausnehmen, aber ich nehme mal meine drei Lieblingsempfehlungen. Und die erste schließt sich an diesen GBA-Beschluss an, der ja auf die Notwendigkeit einer organisatorischen und mit qualifiziertem Personal ausgestatteten Struktur im Rahmen des Qualitätsmanagements hinweist. Das heißt, eine Klinik, so sagt der GBA-Beschluss, sollte qualifiziertes pflegerisches, das sagt er explizit, und ärztliches Personal vorhalten und benennen. Und das sollte auch ein Zeitkontingent mitbringen für die Akutschmerztherapie. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so schön im GBA-Beschluss steht, aber wir noch keinen Qualitätsindikatoren dafür haben, die das prüfen, was hat die Leitlinie denn daraus gemacht? Die Leitlinie hat sich die Evidenz dazu angeschaut und hat sich vor allem, und zwar nicht nur die Effektivität von so, und das ist ja die Quintessenz, ein Akutschmerzdienst, der aus Pflege und Arzt besteht in einem Krankenhaus, sich angeschaut, sind die effektiv, aber hat sich auch noch weiteres angeschaut, nämlich kann man dadurch Nebenwirkungen reduzieren, Komplikationen reduzieren, vielleicht sogar Geld einsparen und so weiter und so weiter und ist dann summa summarum zu dem Schluss gekommen mit einer Empfehlung Grad A, das ist die höchste Empfehlung evidenzbasiert, ein Akutschmerzdienst mit einer Soll-Empfehlung in jeder Klinik mit operativer Einheit zu empfehlen. Also da muss jetzt eine Klinik sehr gut argumentieren, wenn sie heute keinen Akutschmerzdienst mehr hat. Ja? Wir nennen das in der Leitlinie Akutschmerzdienst oder eine entsprechende organisatorische Einheit. Ja? Das ist natürlich von einem Regelversorgungskrankenhaus bis hin zu einer Universität sehr divers möglich. Aber ich halte diese Empfehlung für ganz evident. Ja, und wenn jemand noch keinen Akutschmerzdienst hat in einer Klinik, der hier zuhört, sollte er vielleicht mal sich zusammensetzen mit denen, die da Argumente aus der Leitlinie zusammentragen und zur Klinikleitung gehen und die Leitlinie einmal dort auch vorlegen, diese Empfehlung. So, das Zweite ist, dass ich, und da, Irmela, ich glaube, da treffen wir uns ganz gut, wir haben ein wunderbares Kapitel über Schmerzerfassung in der Leitlinie. Und das ist tatsächlich auch in der Ausarbeitung durch Pflegende geleitet worden. Und natürlich haben dann alle diskutiert und die Empfehlungen sind durch alle auch mit hoher Übereinstimmung, also im hohen, man nennt das ja Konsensusstärke, in einer Leitlinie abgestimmt worden. Und wir haben wirklich eine Vielzahl von Empfehlungen zur Schmerzerfassung. Von wie erfasse ich über, bei Kindern sollten auch validierte, zielgruppenspezifische Erfassungsinstrumente zur Anwendung kommen, bis hin zu kognitiv eingeschränkten Patienten. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil wir uns hier wieder treffen zwischen Ärzten und Pflegenden. Ja? Und dass auch Ärzte ganz wesentlich ja, hier an der Erfassung von Schmerzen beitragen. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Erfassung von Schmerzen, den ich hier allen Hörenden dieses Podcasts eben in nochmal ins Ohr legen möchte, was ganz wichtig ist. Wir erfassen heute nicht mehr und machen nicht mehr Schmerztherapie auf Grundlage von Schmerzintensitäten alleine bei den Patienten, sondern mindestens genauso wichtig sind Funktion und Schmerzen bei Funktion, aber auch Beeinträchtigung, Funktion und sogar psychosoziale Aspekte. Also auch, wir haben einen großen internationalen Konsensusprozess gemacht, bei dem eben die Mitarbeit vom Patienten, das Gefühl von Selbstbestimmung zur Schmerztherapie, Self-Efficacy im Englischen, einen wesentlichen Anteil hat. Also Erfassung von Schmerzen, viele Empfehlungen und meine Highlight hier ist die Erfassung nicht nur von Schmerzintensität, sondern von auch anderen Aspekten vor, unter anderem eben Physical Activity. Und vielleicht noch meine dritte, ich hatte ja drei genannt, meine dritte Empfehlung geht so in die pharmakologische ganz schnell. Wir haben mehrere multimodale Schmerztherapie, verschiedene Substanzen, Nicht-Opioide, Opioide, Regionalanalgesien kombiniert. Das ist ja das Stichwort. Da gibt es auch einige Empfehlungen zu. Aber wir haben nicht nur das Armamentarium von Opioiden und Nicht-Opioiden, Regionalanalgesie ganz wichtig, aber wir haben auch Adjuvantien. Und eine dieser Adjuvantien ist das Ketamin. Und Ketamin intraoperativ hat sich in den letzten Jahren ganz klar als vorteilhaft, zum Beispiel bei Patienten, die nach einer Operation besonders starke Schmerzen haben, gezeigt. Und die können wir vor der Operation schon identifizieren. Und eine dieser Gruppe sind die Patienten zum Beispiel, die schon mit Opioiden und hier vor allem mit hohen Opioiddosierungen über längere Zeit kommen in die Klinik. Und das sind Patienten, die laut Leitlinie, ich glaube mit einer GORB, also einer Sollte-Empfehlung, das Ketamin empfehlen. Also drei Empfehlungen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, die aus meiner Sicht ganz wesentlich aus der Leitlinie sind, um schon etwas zu bewegen in einer Klinik.
Esther, ich muss dich einmal was fragen, spontan. Eins deiner Lieblinge, genannt Empfehlung Nummer 2, Schmerzerfassung, ich nenne es mal Ruhe und Bewegung. Ich finde das super. In der Praxis sehe ich das nie. Also, sorry, also da wird immer gefragt, haben Sie Schmerzen? Und dann wird nie gefragt, wie ist es bei Bewegung oder ist der Schmerz in Ruhe oder anders? Warum funktioniert das nicht?
Martina, ist das nicht spannend, ja, dass wir das noch überhaupt nicht implementiert haben? Und wir arbeiten gerade auch an den besten Fragen, die ganz simpel sind und die jeder in der klinischen Praxis stellen kann und die dann auch vergleichbar sind. Ganz wichtig auch, Vergleichbarkeit ist ja etwas, was wir auch als Qualitätsindikatoren später unbedingt brauchen, um zu sagen, hier machen wir richtig gute Schmerztherapie. Ja, unsere Patienten können abends noch nach einer größeren Operation aufstehen und sind nicht durch Schmerz beeinträchtigt. Ja, durch was anderes ist natürlich auch möglich, aber durch Schmerz sind sie nicht beeinträchtigt und das erfassen wir und wenn der Schmerz die Patienten daran hindert, das zu tun, obwohl sie das tun sollten, müssen wir das da was gegen tun. Und das ist unser Ziel. Ja, ich sehe das ganz genauso, Martina. Das müssen wir implementieren in den klinischen Alltag.
Ja, ich sehe in der Dokumentation immer nur die Erfassung, aber ich könnte jetzt nicht sehen, ist sie funktional, also in der Funktion erfasst oder in Ruhe. Ne? Also
genau, du hast völlig recht. Ja.
Da müssen wir noch dran arbeiten.
Auf jeden Fall.
Ich würde es gerne noch ergänzen, wenn ich darf.
Ja.
Okay, weil die Empfehlung 2 finde ich natürlich ganz spannend, Esther, insbesondere, weil du ausgeführt hast, dass sie auch ne, sehr eng interprofessionell entstanden ist. Und ich befürworte und begrüße es sehr, dass die Aspekte rund um die Fremdeinschätzungsinstrumente oder sozusagen Beobachtungsskalen, wie wir sie gerne nennen, gerade bei Menschen, die kognitiv beeinträchtigt sind und oder bewusstseinsbeeinträchtigt sind, damit Einzug genommen haben. Das heißt, aus pflegerischer Sicht ist das ja immer etwas sehr, sehr ich nenne es mal herausforderndes, Menschen einzuschätzen, die nicht sagen können, ob sie jetzt einen Schmerz von 3, 4 oder 5 haben, sondern dass man da Verhaltensmerkmale systematisch mit Instrumenten beobachtet und aufgrund dieser systematischen Grundlage dann auch das weitere Schmerzmanagement leitet. Das hilft, das war auch im Expertenstandard ja schon so vorgegeben, das hilft definitiv in der klinischen Praxis, die Situationen, in denen die Vermutung, ne, die würde ich mal sagen, Vermutung für Schmerz, für dieses Verhalten nahe liegt, aber systematisch zu verfolgen. Also einerseits einzuschätzen, eine Intervention abzuleiten, ein Medikament zu geben und dann nochmal zu beobachten, haben sich die Verhaltensmerkmale, haben sich sozusagen die Situationen bei den Patienten verändert. Das ist etwas, warum ich darauf eingehe, ist, dass wir im Expertenstandard mittlerweile gezielt davon abgesehen haben, explizit nur noch auf bestimmte Parameter des Schmerzes einzugehen, wenn wir von der Einschätzung sprechen, sondern dazu sagen, wir sprechen von der Schmerzsituation, die auch sozusagen die Schmerzintensität beinhaltet, aber nicht alleinig. Und das hat uns auch ermöglicht zu sagen, da integriert sind dann auch Verhaltensmerkmalsbeobachtungen, die es ermöglichen, die Identifizierung von Menschen mit kognitiven und oder Bewusstseinsbeeinträchtigungen systematischer hin zum Schmerz oder eben zur Schmerzreduktion zu begleiten. Das wollte ich gerne noch ergänzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, der jetzt in der S3-Leitlinie aufgenommen wurde, der es dann auch ermöglicht, weil das muss ich aus pflegerischer Sicht sagen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das war nicht immer so interprofessionell. Gerade bei dieser Personengruppe aus pflegerischer Sicht war das häufig schon mal schwierig, da sozusagen eine adäquate gemeinsame Richtung für die Schmerzprozesstherapie oder für das Schmerzmanagement zu bekommen.
Ja, ich würde das sogar noch ergänzen. Es ist ja nicht nur gesagt worden in der S3-Leitlinie, dass das gemacht werden soll, sondern auch Empfehlungen bezüglich der momentan besten Skalen, die zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben hier wirklich Messinstrumente, die auch angewendet werden können, um eben diese Aspekte, die du sehr schön gerade ausgeführt hast, zu erfassen. Und das ist tatsächlich so auch ein Wunsch, dass wir natürlich am Ende genau diese Messinstrumente für alle Aspekte, die auch Martina gerade gesagt hat, empfehlen können. Und da sind wir noch lange nicht bei allen Aspekten mit validierten, gut content-validierten und entwickelten Skalen, die wir einsetzen können. Da sind wir noch weit davon entfernt. Aber hier haben wir schon einige, die zumindest von denen, die es gibt, eingesetzt werden können. Und das ist auch etwas, warum man eben vielleicht in die Leitlinie schauen kann und sich da doch ganz gute Ideen herauskristallisieren kann. Und Martina, übrigens, ne, wenn man elektronische Datenerfassungssysteme hat, es ist sehr, sehr sinnvoll, das haben wir so auf unseren intensivmedizinischen Stationen eingeführt, dass wirklich in diesen Systemen die Frage nach Schmerzintensität in Ruhe, Schmerzintensität bei Belastung schon hinterlegt wird, weil dann kommt man gar nicht mehr drum herum, das dann tatsächlich auch auszufüllen. Aber genau solche Wege müssen wir jetzt gehen, glaube ich, ne? Dass wir das integrieren in unsere Erfassungssysteme. Sehr schön, vielen Dank.
Ja, liebe Esther, also ich finde, man hört da ganz viel Herzblut in deinem Vortrag. Und ich finde es auch ganz schön, dass du auf die Frage Martinas, was sind denn die wichtigsten Themen, erstmal eingeräumt hast, dass eigentlich alles wichtig ist, aber dass es Dinge gibt, die dir besonders am Herzen liegen. Ja, und deshalb will ich die Frage, die ich jetzt ähnlich, an Irmela stellen möchte, gleich umformulieren. Irmela, ich hatte den Eindruck, so die Schmerzerfassung liegt auch dir besonders am Herzen und möchte aber darüber hinaus fragen, wie es ist im Expertenstandard. Was sagst du, was ist das Wichtigste, was du unseren Hörerinnen und Hörern da mitteilen möchtest, beziehungsweise wofür schlägt dein Herz besonders? Was sollten die Hörerinnen und Hörer erfahren?
Mhm. Also als ich darüber nachgedacht habe, habe ich sogar überlegt, oder überlege ich jetzt gerade und würde festhalten, also wichtig ist etwas, und das ist in der Leitlinie auch, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, dass die Erkenntnisse für das pflegerische Schmerzmanagement erstmal mit einem ganz klaren Ziel gesetzt werden. Und dieses klare Ziel ist für mich eine wichtiger Aspekt, den ich mir immer wieder gerne vor Augen führe und auch immer wieder gerne berichte. dass nämlich sozusagen die Empfehlungen alle dazu dienen, Menschen, egal ob sie akute, chronische oder auch zu erwartende Schmerzen haben, dazu dienen sollen, dass das Leiden beziehungsweise die Versorgung so zu leiten, dass eine bestmögliche Lebensqualität und Funktionalität erreicht wird. Das ist ähnlich, was Esther eben gesagt hat in Bezug auf, ne, was sind die Indikatoren oder was sind sozusagen die Ergebnisse, die wir erwarten. Ich finde, das ist immer noch mal ganz, ganz wichtig, das zu verdeutlichen, weil das legt den Fokus auf den Patienten auf die Menschen, die von Schmerz betroffen sind, so muss man es ja mittlerweile sagen, weil sie ja nicht nur immer Patienten sind. Auch das dürfen wir nicht vergessen, denke ich. Das andere ist, was mir wichtig ist, der Expertenstandard hat extra eine Ebene, wenn wir von interprofessioneller Zusammenarbeit sprechen. Und aus pflegerischer Sicht wird diese Ebene so bezeichnet, dass es die Pflegenden eine bestimmte Kompetenz haben müssen, und zwar eine Kompetenz der Planung und Koordination des pflegerischen Schmerzmanagements. Und das beinhaltet, dass sie wirklich die gemeinsam mit allen an der Versorgung Beteiligten, und hier sind wir jetzt wirklich ganz hoch interprofessionell unterwegs, mit allen beteiligten Berufsgruppen auch die Menschen mit Schmerz und deren Angehörigen praktisch unterstützen, einen individuellen Bedarf und auch eine individuelle Therapie zu gewährleisten und dazu unterstützen, dass das auch umgesetzt werden kann. Und das heißt, dieser individuelle Therapieplan oder Behandlungsplan ist etwas, wo pflegerische Interventionen enthalten sind. Da komme ich dann gleich auf meine nächste wichtige Erkenntnis. Die enthält aber auch natürlich alle Aspekte, die jetzt nicht direkt im pflegerischen Bereich liegen, nämlich eher im medizinischen, physiotherapeutischen, psychologischen Bereich, die aber in diesem individuellen Behandlungsplan enthalten sein sollten. Und somit braucht es da einfach auch die Abstimmung, um das dort niederzuschreiben. Was für die pflegerischen Aspekte sind, das sind natürlich Aspekte wie die nicht-medikamentöse Schmerztherapie, die hier festgelegt werden kann. Aber der Expertenstandard hat eine Ebene, die ist mir da in dem Zusammenhang eine wichtige Erkenntnis. Das ist, dass die Information, die Schulung und auch die Beratung der Patienten einen ganz, ganz hohen Stellenwert bekommen hat. Einen so hohen Stellenwert, dass das sozusagen eine Intervention ist, die eigentlich noch vor dem Schmerzmanagement und also schmerztherapeutisch, medikamentöse Schmerztherapie und nicht medikamentöse Schmerztherapie erfolgen soll. Und zwar von der ersten Kontakt mit dem Menschen mit Schmerz an. Ihn zu informieren, ihn in Kenntnis zu setzen, um welches Phänomen handelt es sich, Verständnis herbeizuführen und all diese Aspekte rund um Informationen, Schulung und Beratung, die über Pflegende geleistet werden können in unterschiedlichen Begegnungssituationen, ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges, weil, Esther, das hast du gerade schon angesprochen, wie wichtig das ist, dass die Menschen sozusagen eine Selbstwirksamkeit erfahren, dass die Menschen in der Lage sind, ihren Schmerz zu verstehen und auch sozusagen eine Handlungsoption sozusagen und auch Haltung für den Schmerz in ihrem Leben zu erfahren, um dann sozusagen auch Selbstwirksamkeit und so weiter zu nutzen und für sich selbst im Schmerzmanagement, wie soll man sagen, evidenzbasierte Entscheidungsfindungen treffen zu können im interprofessionellen Team. Das waren so die drei Punkte, die ich dazu ausführen wollte.
Ich nehme mal einen Punkt auf, den ich noch nicht gehört habe. Wie sieht das aus mit der komplementären Methoden? S3-Leitlinie, Expertenstandard. Und ich hänge gleich noch was hinten dran. Warum wird die so häufig belächelt?
Ich fange vielleicht mal an, ganz kurz. Ich glaube, sie wird deswegen belächelt. Ich sage jetzt mal, dieses Lächeln meine ich jetzt gar nicht böse, weil wir viel zu wenig Evidenz haben, Martina. Es gibt viel zu wenig gute Studien, die mit tatsächlichen guten auch Kontrollgruppen und Kontrollinterventionen durchgeführt worden sind. Wir haben gerade einen internationalen Konsensus zur Kontrollgruppenmitführung und auch zur überhaupt Reporting von Studien, die in diesen Bereich auch fallen, Komplementärmedizin, gemacht, weil wir sehen, dass die Studien, die in diesem Bereich gemacht haben, so große Probleme zum Teil haben methodisch, dass sie eben in solche Leitlinien gar nicht mit einbezogen werden können. Das heißt, sie führen eben nicht zu Empfehlungen, und deswegen haben wir auch keine hohen Empfehlungsgrade für diese Interventionen. Also wichtig ist, dass, wenn hier Studien gemacht werden, die auf ganz hohem Niveau gemacht werden, um eben die Ergebnisse mit in Empfehlungen einbeziehen zu können. Das gilt eigentlich für alles, aber es fehlt eben an ganz vielen in der Komplementärmedizin.
der Praxis hört man aber genau, dass da ganz, ganz viel gute Erfahrungen gemacht werden, die, ja, ne, Issa, wie du sagst, leider nicht Einfluss oder Einzug genommen haben in die entsprechenden Leitlinien oder Standards vor dem Hintergrund der, ne, der harten Evidenz, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Aber die, wie nennen wir das, Patientenpräferenzen zum Teil zeigen ja schon, dass einige Patienten ganz klar sagen, dies oder jene Maßnahme, die vielleicht noch nicht Evidenz einen hohen Empfehlungsgrad bekommen hat, hilft mir aber in meinem persönlichen Schmerzmanagement. Und das sozusagen wird dann auch immer entsprechend ja auch berücksichtigt bei diesem individuellen Behandlungsplan. Wenn das nicht kontraproduktiv ist, dann kann man natürlich auch sicherlich da nochmal diskutieren. Nichtsdestotrotz ist das in zumindest im pflegerischen Schmerzmanagement auch immer mit berücksichtigt, dass es komplementäre Maßnahmen gibt, die vielleicht keinen hohen Empfehlungsgrad haben, aber trotzdem Berücksichtigung im Schmerzmanagement enthalten bekommen.
Ich will das jetzt gar nicht groß kommentieren. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was man auch in einem eigenen Podcast behandeln kann. Ist vielleicht auch mal ganz spannend. Aber natürlich, Irmela, und das weißt du auch, sind ganz viele Aspekte, die da zur Wirkung führen, auch Placebo-Effekte. Und wenn wir diese Placebo-Effekte mit einbeziehen, hat häufig die Intervention an sich keine Effekte. Ne? Also bei Medikamenten wollen wir ja auch, dass das Medikament eine Wirksamkeit hat und nicht, weil es in einer schönen roten Pille eingebaut ist, die, wenn man sie ohne die Substanz nimmt, genauso oder ähnlich gut wirkt oder zumindest nicht so signifikant unterschiedlich. Das hat mehrere Implikationen, wie du schon gesagt hast. Das kann auch zu Nebenwirkungen führen. Ne? Also wir wissen, dass sogar ein Placebo zu Nebenwirkungen führen kann, wenn man darüber aufklärt, dass es zu Nebenwirkungen führt. Ne? Das ist eben der Nocebo-Effekt. Und wir wissen auch, dass Komplementärmedizin nicht immer billig ist. Ne? Und deswegen ist es wichtig, ja, um eben auch, wie Martina sagt, die echte Evidenz hier für diese komplementärmedizinischen Maßnahmen doch zu generieren. Ja? Also was ist denn da wirklich das Effektive? Es ist wichtig, dass wir die Studien haben und nicht, dass wir einfach es trotzdem machen, weil ein paar Patienten eben davon trotzdem sagen, profitieren zu würden oder nicht. Also ich halte das wirklich wichtig, um eben hier auch leitliniengerecht und auch für alle Patienten und die Kliniken ressourcenschonend die besten und wirksamsten und mit wenigsten Nebenwirkungen behafteten Therapien aus allen Bereichen anzuwenden.
Dann würde ich gerne da anknüpfen zu den Überlegungen der Inhalten und eine Frage an euch beide stellen. Wie gelingt denn nun die Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis? Vor allen Dingen, wie gelingt eine gute multiprofessionelle Zusammenarbeit zu dem, was ihr gesagt habt? Was glaubt ihr, gibt es Störfaktoren oder Woran liegt das, wenn es noch nicht so rund läuft für den Bereich? Esther, magst du beginnen?
Ich hatte am Anfang schon erwähnt, es bedarf immer in der Praxis Menschen, Individuen, die sich engagieren. Sonst schaffen wir es nicht. Und die müssen auf allen Bereichen, in allen Bereichen vorhanden sein. Es muss auch ein Team-Approach sein. Also wenn jemand was vorgibt und alle anderen sollen das mitmachen, wird es auch nicht funktionieren. Und meine Erfahrung ist, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer hinterfragt und dass man ein gutes Qualitätsmanagement macht, indem man jede Änderung, die man einführt, in irgendeiner Weise, wenn möglich, auch reflektiert, indem man erfasst, ob es effektiv ist oder nicht. Ja? Also es ist natürlich wunderschön, wenn man jetzt einen Akutschmerzdienst in einer Klinik neu einführt, aber die Patienten, wenn man dann bestimmte wissenschaftlich erwiesene Fragebögen einsetzt, die klinisch relevant sind, keinen Benefit davon haben. Und deswegen ist es eben wesentlich, dass man diese Dinge verbindet. Interdisziplinarität, sich zusammensetzen, wissenschaftliche Evidenz einfließen lassen in die neuen Therapieaspekte, in die Projekte, in das, was man einführen möchte und immer wieder sich hinterfragt, ob das, was man gemacht hat, richtig und wichtig so ist, wie man es macht. Das wären so erstmal die ersten Ideen, die ich dazu generieren kann. Irmela, willst du vielleicht mal ergänzen?
Ja, ich ergänze das gerne. Also eine kritische Reflexion bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist sozusagen für jeden professionell ein Akteur von Relevanz. Der Austausch, ich nenne es immer ganz gerne der kollegiale Dialog, hat sozusagen jetzt auch das letzte Projekt oder das aktuelle Projekt ESTA auch gezeigt, wie wichtig dieser ist. Also nicht nur in der Entwicklung von Expertenstandards hat sich ja gezeigt, wie wichtig diese Mehrperspektivität auf das Schmerzmanagement ist, sondern die Teams auf der jeweiligen Abteilung brauchen sozusagen die Entwicklung und auch den Austausch für die einzelnen Aspekte im Schmerzmanagement. Also das heißt, es braucht hier viel Kommunikation, viel Entwicklung, gemeinsames Verständnis und ich würde sogar so weit gehen, viel gemeinsame Erkenntnisse zu den Kompetenzen der unterschiedlichen Professionen, um dann gemeinsam sozusagen den rechten Weg für das interprofessionelle Zusammenarbeiten zu finden. Und ich sag mal, kritisch betrachtet sind diese Zeiten des Austausches häufig zu knapp. Ne? Also Visiten sind kurze Zeiten, wo man sich austauscht über die wesentlichen Behandlungen und das, was ich ursprünglich anfangs mal gesagt habe, diese Entwicklung von Arbeitsgruppen zum Beispiel, wo so ein Austausch stattfinden kann, finde ich immer, ist immer noch wichtig, damit diese gemeinsame Sprache, diese gemeinsame, ja, auch Kultur vor dem, und da komme ich jetzt nochmal ganz zurück auf das Leitbild, was du gesagt hast, Esther, was ich nämlich ganz, ganz wichtig auch finde, für dieses gemeinsame Verständnis, was macht das Schmerzmanagement in unserer Einheit für unsere Patientengruppe auch wirklich aus? Und da braucht es einfach wirklich viel, viel Kommunikation, viel Diskussion und eben auch die kritische Reflexion, die du gesagt hast, weil die Perspektive ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch doch nochmal eine Überarbeitung braucht. Das kann ja auch gut sein.
Genau, und letztendlich muss man dann auch pragmatisch agieren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht etwas entwickelt, was dann für die Protagonisten, die total engagiert und ambitioniert sind, funktionieren könnte. Aber es darf halt eben auch nicht über das hinausgehen, was pragmatisch auf den Stationen möglich ist. Es gibt eben nicht nur Schmerz, sondern es gibt noch vieles andere. Und das muss auch im Blick behalten werden, dass man sich nicht zu wichtig, aber auch nicht zu sehr zurücknimmt in diesen Prozessen. Und ich glaube, wenn man die interdisziplinäre und interprofessionelle Sprache spricht, übrigens ist es auch nicht immer einfach, zwischen Anästhesisten und Chirurgen die gleiche Sprache zu finden. Das haben wir hier noch gar nicht so richtig besprochen, aber es ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir uns alle richtig verstehen, es nicht zu sehr zu komplex machen, aber klare Dinge formulieren, die, ich nenne das immer Must-Have und Nice-to-Have sind und die dann auch umgesetzt werden. Und das, glaube ich, ist dann ein sehr guter Weg, um etwas in einer Klinik umzusetzen und auch zu verändern, wenn das notwendig ist.
Damit ist die Frage, die sich mir noch gestellt hatte, wie funktioniert denn das eigentlich im Miteinander, in der Zusammenarbeit, in der Umsetzung? Die Frage, die mir noch bleibt, ist natürlich Herzensthemen für die Zukunft. Ja, was will da noch erforscht werden? Was brauchen wir? Was ist jetzt wichtig als nächsten Schritt anzugehen, um mit Schmerzmanagement, Schmerztherapie weiterzukommen?
Also wir sind ja, Irmola und ich, beide in einem Großprojekt tätig, das geleitet wird von der Deutschen Schmerzgesellschaft als Administrator und von mir auf wissenschaftlicher Ebene. Das nennt sich POET Pain. Da geht es um die Prävention chronischer Schmerzen nach Operationen und zwar genau mit einem interdisziplinären Team. Dieses Team formiert sich wirklich wie in der multimodalen Schmerztherapie bei der Therapie chronischer Schmerzen aus 4 Professionen, die auch als Team zusammenarbeiten, wöchentlich mehrere Teamsitzungen haben, dort die Aspekte, individuellen Aspekte eines jeden Patienten besprechen und mit dem Patienten zusammen Ziele formulieren, die auf längere Sicht, nämlich bis hin zu 6 Monaten nach der Operation als Ziel formuliert werden, um weder chronische Schmerzen nach einer Operation zu entwickeln, noch in irgendeiner Weise von Analgetika abhängig zu sein, die für Schmerzen nach einer Operation eben mehr oder weniger sinnvoll sind. Das heißt, wir haben dieses Projekt entwickelt in einigen Jahren, kann ich fast sagen, bis es dann vom GBA als Innovationsfondsprojekt finanziert worden ist. Wir sind gerade in der Endphase der randomisiert kontrollierten Studie, bei der wir 2000 postoperative Patienten einschließen. Es wäre jetzt zu weit, dieses Projekt hier komplett vorzustellen, aber natürlich ist das etwas, was eine Vision ist für die Zukunft, nämlich nicht nur den Akutschmerz adäquat und gut für unsere Patienten im Krankenhaus oder kurz nach der Operation auch ambulant zu Hause gut zu behandeln, sondern es geht auch darum, zu verhindern, dass akute Schmerzen chronisch werden. Und wir wissen, dass das ein gar nicht so kleiner Teil von Patienten ist, denen das betreffen könnte. Also ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, was wir glücklicherweise, dankenswerterweise, ich bin sehr dankbar dafür, dass der Innovationsfonds das finanziert und fördert. Krankenkassen sind beteiligt, viele andere Kliniken und Organisationseinheiten, Forscher, Wissenschaftler aus Deutschland. Und ich denke, wenn wir dieses Projekt in einigen Monaten abgeschlossen haben, wissen wir da vielleicht schon einiges mehr. Und ich kann ganz ehrlich sagen, das ist auch weltweit das größte Projekt, was zu diesem Thema läuft. Also na, Irmela, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, einige für den Patienten relevante, das ist ja immer entscheidend, ne? Nicht nur wissenschaftlich relevante, sondern auch für den Patienten, den zukünftigen postoperativen Patienten relevante Aspekte neu zu entwickeln und zu denken. Ja, das sind so ein Thema, was uns beschäftigt, Irmela, ne?
Ja, eins, ich hätte es jetzt gar nicht besser formulieren können. Ich würde jetzt noch einen Aspekt ergänzen, der mir noch wirklich auch sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft. Und zwar der Aspekt, dass Schmerz für die Patienten oder aus der Patientenperspektive deutlich, deutlich zugenommen hat, dass es ein biopsychosoziales Modell ist. Und gerade in der Pflege und auch in der Medizin, also es ist ja kein Modell, was jetzt rein die Pflege besonders betrifft, aber dass alle Professionen mittlerweile ihren Anteil im Fokus dieses Modells für die bestmögliche Versorgung der Patienten erarbeiten, würde ich mal sagen, um zu unterstützen, dass die Auswirkungen, die der Schmerz manchmal auf das Leben hat, auf die Aktivitäten des täglichen Lebens, auf die Funktionalität, auch vor dem Aspekt betrachtet werden, was hat das für eine soziale Auswirkung, was hat das für eine psychische Auswirkung und da auch in dem Sinne, Esther, wie du es gerade ausgeführt hast, frühzeitig zu erkennen, wo können wir hier ansetzen, um, ich sage jetzt mal, Folgemomente frühzeitig zu vermeiden, die durch den Schmerz entstehen könnten, auf eben diesen Ebenen des Modells.
Und deswegen tun wir das interdisziplinär und in diesem Projekt ja nicht nur Pflege und Arzt und Ärztinnen und Pflegerinnen, sondern eben auch PhysiotherapeutInnen und PsychologInnen und auch das ist nur eine Minimalkonstellation, die wir uns vorstellen können, die hier zusammenarbeitet und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Aspekt, den wir mittlerweile alle verstehen und verstanden haben, auch als Behandler, dass das relevant für alle Formen von Schmerzen ist. Wir wissen noch viel zu wenig über viele andere Professionen, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, die ja auch vielleicht mit rein spielen könnten. Deswegen formieren sich auch gerade internationale Forschergruppen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, um eben das auch in großen, großen Studien mit vielen, vielen Patienten nochmal zu identifizieren. Das ist auch sicherlich noch etwas, Andreas, du hattest nach neuen Forschungsfragen gefragt, was sicherlich auch in Zukunft sein wird. Wir brauchen KI auch hier, ne, um individualisierte Schmerztherapie zu machen. Und das sind sicherlich Forschungsfragen und Themen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden, die auch aus meiner Sicht ganz großes Potenzial haben, um wieder in die Klinik, relativ schnell dann auch in die Klinik zu gehen und dort die Prävention, die Therapie und ich rede auch immer von Prädiktion, ne? Wenn wir die Patienten schon ganz früh rausfiltern, die möglicherweise Probleme machen und die dann adäquat prophylaktisch betreuen, dann haben wir später vielleicht gar keine chronischen Schmerzpatienten mehr.
Also ich höre schon, das Thema wird uns noch eine ganze, ganze Weile beschäftigen und Andreas und ich hätten sicherlich noch ganz viele Fragen. Aber was vielleicht auch wichtig ist, das Thema wird uns weiter begleiten und wir werden auch dazu weitere Angebote machen, zum Beispiel auch auf dem Intensivsymposium in Bremen nächstes Jahr im Frühjahr. Doch heute sind wir am Ende mit einem intensiven und interessanten Gespräch. Andreas Jungblut und ich danken euch, liebe Esther, liebe Irmela, für eure interessanten und auch klärenden Ausführungen und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
Ja, liebe Martina, liebe Andreas, liebe Esther, also ich kann mich nur bedanken. Es war mir eine Freude, das Thema interprofessionell betrachten zu dürfen.
Ich bin sauspannend und wir haben gemerkt, dass wir ganz viele offene Fragen haben, dass wir auch interdisziplinär und professionell noch einiges zu bewältigen haben in Zukunft. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich da total drauf. Vielen, vielen Dank euch allen.
Ja, ich danke euch natürlich auch allen und muss sagen, ich habe hier mindestens 3 bis 4 Themenbereiche gefunden, die wir vertiefen sollten beim Symposium, vielleicht auch über ein anderes Medium, nochmal einen Podcast. Und würde sehr gerne da mit dabei sein und mit euch am Ball bleiben zu den brennenden Themen, die ihr euch noch vorgenommen habt und die eben auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren sollten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns für Ihr Interesse und hoffen, Sie schon bald wieder zu einem Audio-Podcast des Bremer Wortboten begrüßen zu können. Oder vielleicht mögen Sie uns auch live in Bremen besuchen und auch über solche Themen zu diskutieren. Wir wünschen auch Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
Der Bremer Wortbote ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen und wird produziert vom WIFIM e.V., dem wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen M3B GmbH und der HCCM Consulting GmbH.